Heute ist der 13. November 2008. Das Jahr neigt sich langsam am Ende zu. Das ist der 78. Digitag. Herzlich willkommen. Ich bin Roger Zedi.
Und ich bin der Matthias Schüssler.
Und endlich wieder mal bei uns, muss ich sagen. Freut es mich zu begrüßen, den Albrecht Gasteiner vom unter anderem HDTV Forum Schweiz.
Grüezi miteinander.
Guten Tag. Das HDTV-Forum gibt es ja schon länger, jetzt hat es gerade aber ein paar Neuheiten gegeben auf dieser Webseite. Erzählen Sie uns doch kurz, was neu ist.
Es ist viel mehr neu, als man auf den ersten Blick sieht, denn wir wollten die Leute nicht verschrecken durch ein vollkommen umgekrempeltes Design. Das Design sieht also zunächst mal ähnlich aus, aber technisch hinten dran ist alles neu. Es ist jetzt mit Typo 3 gemacht, es hat 1000 neue Möglichkeiten, es hat auch viel mehr Informationen darauf, viel intelligentere Navigation. Ich glaube, es ist jetzt eine ziemlich praktische Angelegenheit und ich bin um jeden dankbar, der Vorschläge macht, wie man es noch besser machen kann.
Vielen Dank. Soweit. Später reden wir dann über Blu-ray. Das ist heute das Hauptthema. Da findet man auf dem HDTV-Forum sehr wahrscheinlich etliche Infos, nehme ich an.
Ganz bestimmt sogar.
Okay. Dann, Matthias, frage ich dich einmal mehr. Hat es Feedback gegeben? Wenn ja, was?
Ja, Kritik hat es gegeben. Und zwar von Michael Kenner von Zürich an meine Adresse. Oh. Er schreibt auf die Sendung 76. Dort habe ich ja zur Handyortung gefragt, ob man dann das auch gescheit nutzen könnte und habe dann gefunden, ja, zum Beispiel, wenn man schutzbedürftige Leute oder psychisch labile würde, auf diese Art und Weise im Auge behalten. Er hat das dann so kommentiert: Ich empfinde diese Idee als daneben. Früher war es üblich, psychisch kranke Menschen zum Teil jahrelang hinter Klinikmauern gefangen zu halten. Müssen Sie heute damit rechnen, als leuchtendes rotes Pünktlein auf Überwachungsmonitoren zu blinken? Nein, ja. Natürlich nicht. Also ich habe das wirklich nicht so gemeint. Ich hätte mir, oder würde mir so etwas natürlich schon vorstellen, dass das zugunsten von der Betroffenen wäre, ja, dass man dass ihr das vielleicht Bewegungsfreiheit würde zurückgeben, Unabhängigkeit ermöglichen, Lebensqualität mehr, aber sicher nicht, dass man da quasi immer die unter Kontrolle hat, so wie irgendwie ein elektronisches Fußband oder so.
Ich glaube, wir sind alle irgendwann rote Pünktli auf irgendeinem Bildschirm demnächst oder so.
Wahrscheinlich. Aber eben, also wenn es einfach kein sinnvolles Einsatzgebiet für die Handyortung gibt, dann müssen wir wahrscheinlich sagen, es ist schlicht überflüssig am Schluss. Dann hat Reto Baumann aus Rheinfelden geschrieben: Ich versuche, euren Podcast mit einer Squeezebox abzurufen. Auf der Digitalk-Seite finde ich aber keinen Link, den ich ins Squeeze-Center einkopieren könnte. Also der Link, ich nehme an, das wird einfach der Link zu unserem Feed.
Ich nehme an, das ist der RSS-Feed.
Ja, den würde man finden rechts unter Anleitungen, Frage und Antworten. Ist er drin?
Ich habe sogar an mich reinkopiert.
Ja, ich habe das in letzter Zeit nicht mehr gemacht, aber ja, müsste ich das vielleicht auch wieder machen. Ja. Sonst heisst er digitalk.kaiwa.ch/rss2/podcast. Und falls das nicht funktioniert, haben wir ja noch eine zweite Möglichkeit, nämlich unseren Feedburner-Feed. Den haben wir eingerichtet, weil das iTunes ja ein bisschen heikel war und uns zuerst nicht gefressen hat. Der heisst feeds.feedburner.com/digitalk. Und wenn der auch nicht geht, dann ist wahrscheinlich einfach an dieser Squeezebox etwas nicht ganz in Ordnung. Und dann müsstest du mal beim Hersteller ein bisschen reklamieren. Dann hat der Thomas Richner einfach ein Lob für uns. Ich bin begeisterter Hörer des Digitalk. Grosses Kompliment und ein Dankeschön. Soweit die Rückmeldungen von dieser Woche. Wie gesagt, Feedback in Audioform haben wir am allerliebsten. Da ist immer noch ein Buch dafür zu vergeben. Und also schreibt uns, schickt uns eine Aufnahme oder eine E-Mail mit Anregungen, Kommentaren, Lob, Kritik oder was auch immer auf leben@tages-anzeiger.ch.
Ja, merci soweit. Auf allgemeinen Wunsch gibt es diese Woche nochmal Goodies. Würde ich sagen, fangen wir doch gerade bei unserem Gast wieder an, Herr Gasteiner. Sie haben etwas mitgebracht.
Sie wissen ja, ich bin kein großer Computerfan. Ich verbringe schon genügend Arbeitszeit vor dem Bildschirm. Es muss nicht auch die Freizeit noch sein. Aber ich war kürzlich eingeladen bei der Sky Guide in Dübendorf und habe dort eine meines Erachtens außerordentlich spannende Website vorgeführt bekommen. nämlich ein Videoclip, auf dem sie sämtliche IFR-Flugbewegungen in ganz Europa während 24 Stunden beobachten können. Also nur Instrumentenflug. Wenn Sie also mit Ihrem Slingsby, Ihrer Moran oder Ihrer PH-28 von Trieringen aufs Bierfeld fliegen, dann wird das nicht registriert.
Ja, was
aber alles, was nach Instrumentenflugregeln sich abwickelt, wird hier in einer äußerst konzentrierten Form gezeigt, innerhalb von, ich weiß nicht mehr, 2-3 Minuten. Eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Skyguide jeden Tag 3.500 Instrumentenflüge kontrolliert und begleitet, da muss man sagen, das ist schon eine ganz gewaltige Leistung. Übrigens gibt es dann dort auf der Webseite von Skyguide noch einen Link zu einer weiteren, meines Erachtens spannenden Seite, wo man alle Flugbewegungen der ganzen Welt während 24 Stunden betrachten kann. Da sieht man also die riesigen Flugströme über den Nordatlantik und dergleichen.
Ja, sehen wir das CO2, das ausgestoßen wird im Land.
Das sieht man wahrscheinlich auch noch nicht. Ja gut, vielen Dank, das klingt spannend. Matthias, was hast du?
Ich habe auch eins, und zwar die Webseite kochbar.de. Und dort sucht man eben nicht nach Rezepten, die man gerne kochen will, sondern man gibt die Sachen ein, die man findet, gerade im Kühlschrank. Ja. Man kann, glaube ich, so 1, 2, 3, 4 Zutaten angeben und dann sucht es. Man kann auch eingrenzen und sagen, man will nur den Schwierigkeitsgrad oder die Zubereitungsart in dieser und dieser Preiskategorie. Oder auch über Kalorien kann man es also auch einschränken. Also man hat mindestens 2000 Kalorien.
Also vermutlich ist die Seite gesponsert von einem Hersteller von Tabletten gegen verdorbenen Magen.
Ja, das kann gut sein.
Ja, merci.
Hast du auch eins?
Ja, ich habe eins. Ach, stell dir vor, eins gut in dieser Woche, weil ich fand, passend zum Thema ist Exila. Ist ja schon mal bei uns zu Gast gewesen, genau. Oder Exila. Die haben noch eine witzige Aktion, jetzt bis Ende Jahr läuft die noch. Und zwar kann man automatisch, man muss ja dort DVDs oder eben auch Blu-ray-Discs verschicken, seine eigenen jemand anderem, und kann von anderen Leuten denen ihre Discs bestellen. Das ist eine super Sache. Und die haben bis Ende Jahr, kann man automatisch über das Webcard die Adresse auf ein Kuvert drücken und mit der Adresse aus Briefmarke. Also das Porto wird gerade aufs Kuvert ausgedruckt vom Drucker. Und Exila vergütet einem das Porto bis Ende Jahr retour auf sein Exila-Guthaben. Das ist eine Kooperation mit der Post. Finde ich nur eine recht witzige Anwendung und ein passender Tipp zur heutigen Ausgabe von unserem Digitalk.
Ja, super. Und nochmal eine kleine Erinnerung, ihr könnt für uns stimmen auf www.european-podcast-award.eu. Damit wir hoffentlich auch dort quasi, das ist so etwas wie der Oscar wahrscheinlich von dem Podcast, oder? Dass wir dort möglichst ausgezeichnet werden.
Ja, ich habe jetzt übrigens herausgefunden, dass Ende November die Gewinner bestimmt werden.
Ach, tatsächlich, das wäre schon.
Und das Voting der Hörer macht, glaube ich, jetzt bin ich sicher ein Fünftel oder ein Sechstel von der Gesamtpunktzahl aus, wo man kann machen. Der Rest ist quasi irgendwie wie regelmäßig und wie lange man es schon macht. Den Rest habe ich schon wieder vergessen. Aber es hat verschiedene so Kategorien und da kann man jeweils 100 Punkte holen oder was. Und dann
aber
am Schluss
so Qualität gilt der Punkt. Oder eine Jury oder so?
Gibt es, glaube ich, auch noch irgendwie.
Aha,
naja, also die machen das auch zum ersten Mal. Das merkt man ein bisschen der Webseite auch an. Aber es ist eigentlich auch noch eine witzige Sache.
Lassen wir uns überraschen. Und gehen jetzt doch mal zu den News über. Da würde ich anfangen mit einer Meldung, wonach der PC-Markt in Westeuropa im dritten Quartal 2008 um 24,3% gewachsen ist. Und das Überraschende daran, zu verdanken wäre das Wachstum der Mini-Notebooks. Acer hat darum auch extrem zugelegt, Deutschland um 92%, hat HP überholt. Und in Deutschland sind 350'000 so kleine Netbooks verkauft worden. Frage in die Runde, wer hat schon so ein Netbook?
Nein,
ich
nicht.
Ich auch nicht, Herr Gastein.
Eisernes Schweigen auf allen Seiten. Wobei ich zugeben muss, es ist ein verführerischer Gedanke. Denn wenn man, wie ich, ziemlich viel am Herumreisen ist und Vorträge halten muss, dann ist es halt schon praktisch, wenn man sowas in der Jackentasche transportieren kann.
Man möglichst wenig zu tragen hat. Oder?
Ob die Tasten dann so klein sind, dass sie sich nur noch mit Zahnstochern bedienen lassen, wie beim BlackBerry, ist eine andere Frage. Aber ich meine, dass es einen Markt für solche Geräte gibt, steht außer Zweifel.
Ja. Das Ziel wäre ja, glaube ich, dass es wirklich eine gute Tastatur hat, die man auch kann brauchen kann.
Ja, ich glaube, jetzt die neueste Generation, da kann man Tastaturen langsam dann brauchen. Mhm. HP hat jetzt auch noch ein schönes Gerät rausgekommen, habe ich gesehen.
Ja, genau. Das hat einfach einen grossen Akku. Zum
okay.
Sonst ist es sehr flott.
Irgendeinen Haken hat es ja meistens. Ja.
Hat man so etwas zusätzlich zum normalen Laptop oder anstelle vom normalen Laptop?
Kommt ein darauf an, ob man nur einen Laptop hat sowieso, was viele Leute ja haben und gar keinen Desktop mehr, oder ob der Laptop wirklich das Zusatzgerät zum Desktop ist. Dann würde ich sagen, ich kann auch ein bisschen, also so ein Netbook dann das ersetzen.
Mhm. Ja. Vielfach ist ja auf diesen Netbooks auch Linux drauf. Ist das jetzt die grosse Chance für Linux? Roger?
Ist sicher, ja, ich weiß nicht, was heisst die grosse Chance. Ist sicher eine gute Gelegenheit, dass viele Leute mal das erste Mal wirklich im Alltag mit dem Linux überhaupt in Berührung kommen, wo sich das jetzt gar nicht überlegt haben, oder?
Ich habe allerdings gelesen bei Wikipedia, dass die dann extrem häufig auch wieder zurückgebracht werden, wenn Linux drauf ist.
Weil die ganze Windows-Programme nicht
laufen. Ja, und das irgendwie gar nicht, zum Teil gar nicht gemerkt haben, dass das nicht das normale Windows drauf ist, das sie kennen, und dann doch irgendwie lieber das umtauschen, wie sie sich an das Linux gewöhnen.
Der meiste läuft ja XP, oder nicht?
Ja, am Anfang ist Linux drauf gelaufen.
Aber jetzt,
und jetzt ist häufig
die
auch...
Kannst du mit XP haben.
Genau, und auf dem von HP ist, glaube ich, sogar Vista drauf. Ob dann das sind, ergibt... Ist ja eine andere Frage, aber...
Spannend ist natürlich, ob Apple jetzt
genau,
mal dann doch
mal
sich noch dazu bequemt, auch noch so etwas. Sie haben ja mal das 12-inch PowerBook gehabt, wo glaube, eine extrem treue Fangemeinde hat, die heute noch brüllt, dass sie das nie weitergezogen haben. Ich könnte mir noch vorstellen, dass sie irgendwann etwas machen demnächst oder so. Mhm. Eigentlich spricht es jetzt nicht gerade dafür, dass sie einen wahnsinnig guten Riecher haben.
Nein, das haben sie ziemlich verpasst.
Also das haben sie
alles
wieder mal etwas wirklich verschlafen.
Reden wir über die nächste Meldung. YouTube hat einen Vertrag mit Metro-Goldwyn-Mayer abgeschlossen. Es geht jetzt darum, auf dieser Videoplattform auch Spielfilme zu zeigen. Jim Packer ist Vizedirektor von MGM Worldwide Television und sieht das als enorme Chance für das Filmstudio. Für Zuschauer ist das Schauen von diesen Filmen gratis, aber es wird Werbung geben. In welcher Form, weiss man aber noch nicht so genau. Herr Gasteiner, ein YouTube-Video ist 480 auf 360 Pixel. Das wäre ja HD ein bisschen viel gesagt dafür, oder?
Naja, die Geschmäcker sind verschieden, die Ansprüche sind verschieden und es gibt sicherlich ein paar Leute, die einen Film auch in dieser mehr als katastrophalen Qualität ertragen werden. Von Genuss, glaube ich, kann man da nicht sprechen.
Aber werden denn die Spielfilme mit dieser Auflösung? Oder werden die wahrscheinlich in einer höheren Auflösung, oder nicht?
Ja, es gibt inzwischen auf YouTube so einen Knopf, der HD heisst, wo man draufdrücken kann und dann... Habe ich allerdings keinen wesentlichen Qualitätsunterschied gesehen.
Also ich habe mir jetzt vorgestellt, wenn sie das wirklich, also den Dienst gibt es ja noch nicht, soll es in 18 Monaten
angehen,
dass sie das schon in einer anderen, also weil in dieser Auflösung will man wirklich keinen Film schauen. Also nicht im Ganzen. Das ist schön für so 3-Minuten-Clips und so.
Genau, also es sollen ja dann auch gerade so Filme geben wie The Magnificent Seven, also die glorreichen 7, ein Western, wo man jetzt wahrscheinlich in dieser Größe überhaupt nicht sieht.
Das ist im Prinzip ist es eine perverse Angelegenheit. Mhm. Material, das dafür konzipiert worden ist, auf einer riesigen Leinwand vor vielen Leuten projiziert zu werden, zusammenzuquetschen auf ein absolut lächerliches Format, in einer absolut lächerlichen Qualität.
Ja.
Ich glaube, man tut damit den Regisseuren, Schauspielern und allen anderen kreativen Menschen, die an diesem Film ihr Herzblut investiert haben, keinen Gefallen. Und man tut auch dem Zuschauer keinen Gefallen, weil er das gesamte Erlebnis-Kino, das, wie die Psychologen wissen, zu mehr als 50% sogar aus dem Ton besteht, dass dieses Erlebnis einfach nicht bekommt. Mhm. Ich finde, es ist also eine schändliche Mogelpackung im Prinzip eigentlich.
Mhm. Also ich finde es auch nicht wahnsinnig attraktiv.
Ja, also,
aber es gibt ja auch Dienste über das Netz, wo HD mindestens 720p oder so anbietet. Zum Teil glaube ich sogar mit 5.1. Also technisch ist das machbar. Wenn sie irgendwie mehr in die Richtung gehen, dann kann man sagen, dann wird es interessant. Oder?
Es ist ja auch vielleicht ein anderer Punkt in diesem Zusammenhang so gewesen, dass man den Programmdirektor vom österreichischen Rundfunk ORF in den letzten Wochen hat können sehen, wenn er sich ziemlich aufgeregt hat. Dann hat er an einer Konferenz in Graz vom Scheiss-Internet geredet. Das Tüge jetzt offenbar die Jungen abziehen, die wandern da ab und fahren einfach darauf ab, da jetzt alles in dem Internet anzuschauen. Ist das vielleicht eine gewisse Frustration von dem Herrn Wolfgang Lorenz, dass eben jetzt YouTube und so Sachen langsam doch eine Konkurrenz könnte werden?
Also der Konrad Lorenz ist entscheidend berühmter und vielleicht nicht ganz ohne Grund. Und die Ausdrucksweise gehört anscheinend im Moment zur österreichischen Folklore. Ich denke, das ist ein bisschen zu wenig differenziert formuliert, um das freundlich zu formulieren. Und naja, also Schwamm drüber. Schwamm. Nächste Woche wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, wie man so schön sagt.
Gut, ja, dann gehen wir zur nächsten Sau. Das passt eigentlich so weit, weil es geht ein bisschen um ein unangenehmes, ein bisschen ein stinkendes Thema, um Junk, um Spam. Und man hat jetzt können lesen, dass man 12,5 Millionen Spam-Mails muss verschicken, wenn man einen einzigen Verkauf tätigen will. Das hat eine neue Untersuchung gezeigt. Forscher von der University of California haben ein paar Botnet-Rechner gekapert. Die sind sowieso am E-Mail verschicken gewesen und sie haben dann in diesen Mails quasi noch eine extra Botschaft untergebracht, sodass sie eben mitbekommen haben, wenn jemand auf das Spam angesprungen ist. Und das Fazit von diesen Forschern: mit 470 Millionen Mails hätten sie 2732 US-Dollar verdient. Also offenbar ist Spam auch nicht mehr ganz so lukrativ wie auch schon, oder?
Das ist also eine gute Nachricht, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ja, das Problem ist ja, mir irgendwie die 12,5 Millionen Mails zu verschicken, ist nach wie vor gratis.
Mhm. Ja, ganz also, gratis.
Ein bisschen aufwendig ist es, an die 12,5 Millionen E-Mail-Adressen anzukommen. Aber nachher...
Also, das ist ja in dieser Studie gestanden, ganz gratis ist es nicht. Man muss so ein Botnet kaufen von so Leuten, die das betreiben. Okay. Also, das sind dann Hacker, die Viren verschicken. Die verkaufen ja quasi Dienstleistung, Spam verschicken. Und es ist also offenbar so, dass man heute so Kampagnen muss bewusst so fahren muss, dass man Erfolg hat und sonst sich es vielleicht nicht mehr ganz lohnt. Kann man darauf hoffen, dass das durch das dann irgendwann einmal einfach nicht mehr lukrativ wird, Spam?
Das wäre schön, wenn es so wäre, ja. Aber,
Oder kommt dann einfach das nächste Ärgernis im Web?
Also ich weiß nicht, ich finde Spam jetzt nicht mehr so ein Wahnsinnig. Also mich persönlich in meinem Alltag nervt es oder betrifft es jetzt nicht wahnsinnig. Klar, ich kriege auch so ein paar am Tag, aber ja, noch klickt man die halt weg. Also wenn das der ganze Schaden ist, das heisst drum.
Ja gut, dann
sehen wir. Sag ich jetzt da ganz egozentrisch. Also.
Nein, ist doch schön, wenn man da mal sich nicht mehr ganz so aufregt. Oder vielleicht einfach abgestumpft ist, das könnte ja auch noch sein. Oder?
Ja, nein, aber es ist ja wirklich nicht so, dass man 2000 Meldungen überkommt am Tag, also ich nicht.
Ich schon, aber ich habe einen guten Spam-Filter.
Okay,
gut. Gut, reden wir noch schnell über das letzte Thema. Es ist Grippesaison und Google weiss das natürlich auch. Die haben einen neuen Dienst, der Flu Trends heisst. Das soll so eine Art Frühwarnsystem sein. Google wertet dabei Suchanfragen in Echtzeit aus. Das heisst, man geht davon aus, dass Leute, die sich nicht so wohl fühlen, dann die Symptome eingeben in der Suchmaschine. Und so merkt man dann, wenn sich die Anfragen häufen, dass da irgendwo geografisch so eine Grippewelle am Ausbrechen ist. Bis anhin sagt das so gewesen, dass man das eben erst so 2 Wochen gesehen hat, bis man da die Daten können auswerten konnte. Und jetzt soll Google da einen Geschwindigkeitsgewinn bringen. Glaubt ihr daran, Frühwarnsystem, nützt das etwas, Google als Retter gegen die Knüssel?
Ach, als Retter gegen... Das ist jetzt ein bisschen Hochgriff, aber ich glaube also glaub schon, dass man das kann an diesen Google-Anfragen sich ablesen. Das glaube ich sofort.
Und die Frage ist einfach erstens, wie viele Leute nehmen daran teil? Zweitens, wie zuverlässig sind die Angaben, die die Leute eintippen? Wird die Sache dann von Hypochondern beherrscht?
Das
weiß man nicht. Ja. Also es ist sicherlich mit Vorsicht zu genießen, aber es hat das Potenzial, ein ernstzunehmender Indikator zu werden.
Genau, also ich meine, das ist dann einfach ein Indikator von mehreren.
Und richtig.
Das muss man statistisch professionell so auswerten, dass man kann sagen, okay, das ist jetzt signifikante Zuwachs irgendwo, wo man kann sagen, da müssen wir jetzt mal genau noch anschauen.
Genau, also ich glaube...
Ich finde die Idee eigentlich noch witzig.
Aber das mit dem Hypochonder finde ich ein gutes Stichwort. Also wenn das Fernsehen irgendein Horror-Szenario sendet von der grossen Grippe-Pandemie, wo weltweit die Hälfte der Bevölkerung dahin rafft, dann kann man davon ausgehen, dass alle am nächsten Tag in Google gehen suchen, ob sie jetzt vielleicht schon das Killer-Virus haben und man dann meint, es sei jetzt ausgebrochen, die Pandemie.
Ja, man kann natürlich dann auch sagen, man kann so Flashbob-mäßig dann auch so Aktionen starten.
Ja, genau.
Also morgen, morgen am 12. suchen wir alle nach, weiß auch nicht, Vogelgrippe.
Ja, genau. Und eben, zu dieser Meldung passt vielleicht das erste Computervirus, ist vor 25 Jahren entstanden.
Aha.
Das als, wenn man die Gedenkminuten einlegen jetzt an dieser Stelle.
Im zweiten Teil von unserem Digitalk reden wir heute also über Blu-ray. Anfang von dem Jahr hat ja HD DVD die Waffe gestreckt und den Kampf gegen Blu-ray und Nachfolge von der DVD aufgegeben. Es steht also eigentlich jetzt schon seit etwa 10 Monaten fest. Blu-ray ist der offizielle und einzige Nachfolger von der traditionellen DVD. Jetzt, bevor wir da lang über Blu-ray redet, vielleicht doch noch ein Wort zu dieser HD-DVD. Herr Gastein, Sie waren ja ein grosser Verfechter von dieser. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat das Ihnen auch ein bisschen wehgetan, dass die haben aufgeben
müssen? Mir ist es eigentlich immer egal gewesen, welches System am Schluss dominieren wird. Ich wollte einfach nur, dass es möglichst ein System ist, damit die Verzettelung nicht ins Unendliche geht.
Okay.
Natürlich hätten auch sehr viele Faktoren für die HD-DVD gesprochen. Aber es ist nun halt jetzt mal so, die größere Durchsetzungskraft der anderen Seite hat den Ausschlag gegeben. Wir haben mit Blu-ray jetzt einen de facto Weltstandard und die Blu-ray-Disc hat eine ganze Menge sehr, sehr gute Argumente auf ihrer Seite und hat eigentlich schon überraschend großen Erfolg, muss man sagen.
Ist das wirklich so? Also eigentlich alles, was ich gesehen habe, ist bis jetzt am Anfang, sind eigentlich Blu-ray-Verkäufe zurückgegangen. Mich dunkelt das Interesse ist doch eher lauwarm bis jetzt. Es werden immer noch, ich glaube, 90% etwa DVDs verkauft und erst etwa 10% Blu-rays von einem Film. Und erst 2012 soll es dann etwa halbe-halbe sein. Oder vielleicht zuerst mal mehr Blu-rays geben. Bin ich einfach ungeduldig oder ist das so langsam, wie es mich dunkelt?
Ja, es ist natürlich schon so, die Gier und Geilheit nach neuen Sachen, die ist natürlich besonders unter Journalisten und auch meinesgleichen sehr, sehr weit verbreitet. Ich meine, wir sind immer aufs Neueste aus, wir wollen immer schon, dass übermorgen heute sein soll. Das ist eine normale Angelegenheit, aber wenn man sich nüchtern anschaut, wie lang es gedauert hat, bis sich die DVD wirklich durchgesetzt hat, dann geht es der Blu-ray-Disc eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, wie viel ist viel? Das ist ja die Frage der Vergleichsgrößen und des Betrachtungsabstandes. Wenn Sie sich anschauen, dass im vergangenen Jahr weltweit 800.000 Blu-ray-Player verkauft worden sind und in diesem Jahr schon 6-mal so viel, dann ist das ja immer noch nicht ungeheuerlich in absoluten Zahlen, aber es ist doch eine signifikante Steigerung. Wenn Sie sich des Weiteren anschauen, dass zum Beispiel von dem neuen Film Iron Man am ersten Tag in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 260.000 Blu-rays verkauft worden sind, dann ist das nicht so wahnsinnig schlecht. Und wenn Sie sich anschauen, dass zum Beispiel in der vorletzten Woche in der Schweiz 4.600 Blu-ray-Discs verkauft worden sind, dann ist das auch nicht irrwitzig viel. Aber es ist doch ein sehr, sehr signifikanter Anstieg gegenüber dem, was wir noch vor einigen Monaten gehabt haben. Und es zeigt schon, dass sich die Sache langsam zu bewegen beginnt. Langsam muss man unterstreichen und das hat einen ganzen Haufen Gründe. Auf der einen Seite ist es ja so, dass die Menschheit nicht verzweifelt auf Blu-ray gewartet hat. Ich meine, sehen Sie am Samstagnachmittag um 4 auf dem Bürkliplatz große Demonstrationen mit Transparenten. DVD ist pfui, wir wollen Blu-ray. Sehen Sie eigentlich auch
nicht.
Also, die meisten Leute sind mit DVD zufrieden. Weil die DVD praktisch ist, weil sie eine anständige Qualität liefert. Es gibt nichts Böses zu sagen über die DVD. Also was spricht denn für Blu-ray? Warum soll man sich Blu-ray kaufen? Und das ist jetzt ein Aufklärungsproblem, weil auf der einen Seite haben wir in der Schweiz bereits etwa 40% der Haushalte ausgestattet mit Bildschirmen, die High Definition wiedergeben können.
40%?
Jetzt sind etwa 40% heute schon.
Das
auf der anderen Seite empfangen aber erst schätzungsweise 10-15% tatsächlich High-Definition-Fernsehprogramme. Ja, womit soll man denn diese wunderbaren Bildschirme füttern? Wie soll man denn die wunderbare Qualität dieser Bildschirme zur Geltung bringen? Da drängt sich natürlich die Blu-ray-Disc auf. Umso mehr, als die Blu-ray-Disc ja sogar eine noch etwas bessere Bildqualität liefern kann als HD-Fernsehen, sogar noch weitergehende Audiomöglichkeiten bietet als Fernsehen, ganz zu schweigen von den neuartigen interaktiven Möglichkeiten, die kein anderes Medium bietet. Also es gibt einen Haufen gute Argumente für die Blu-ray-Disc und jemand, der einmal einen Spielfilm auf einer guten Anlage, das heißt also mit einem großen Bildschirm und Surround Sound gesehen hat, der will definitiv nichts anderes mehr. Nur, aus dem Prospekt allein wird kaum jemand sich für Blu-ray begeistern. Da stehen ein paar nüchterne, trockene, technische Daten. Mein Gott, was heißt das schon? Man muss es echt erlebt haben. Und da haben natürlich die Fachhändler eine ungeheure Aufgabe vor sich, aber eine lohnende Aufgabe, weil sie nachher einen glücklichen, zufriedenen Kunden haben.
Also da würde ich gerne mal einhaken, weil die Demonstration, die ich in dem Fachgeschäft sehe, die ist also häufig so, dass man lieber eigentlich davonläuft und einen VHS-Player wieder aus dem Kasten nimmt. Weil also in einem grossen Warenhaus, im Elektrogeschäft, habe ich neulich mal gesehen, die haben dort HD Swiss gezeigt, aber so, dass eigentlich man schön hat können sehen, alle Artefakte und alle Übertragungsfehler, die es da gibt. Dann habe ich einen Blu-ray-Film gesehen, der geruckelt hat. Also, es ist wie Daumenkino. Und dann habe ich mal einen Verkäufer gefragt und gesagt, muss das so aussehen? Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, ja. Nein, das sehe ich ein bisschen komisch. Aber dort fängt es doch an, oder?
Ja, dort fängt es tatsächlich an. Und leider muss ich Ihnen zustimmen. Es gibt eine ganze Menge Händler, die nicht mit der gebotenen Sorgfalt und Liebe zum Detail sich dieses Themas annehmen. Und ich finde, dass das eigentlich Leute sind, die ihre Kunden nicht ernst nehmen, um nicht bösere Worte zu gebrauchen. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge von Fachhändlern, speziell kleinere Geschäfte, jüngere Leute, die unglaublich draus kommen, die mit Enthusiasmus und Sachverstand die Sache zeigen können und die machen gute Geschäfte und das gönne ich denen von Herzen.
Also ich habe mir diesen Sommer mal einen Blu-ray-Player angetan, beziehungsweise ich wollte einen ausprobieren, für einen Bericht darüber zu schreiben. Und habe, sage und schreibe, ich habe etwa 8 Stunden damit verbracht, das Bild richtig auf meinen Fernseher zu bringen.
Ach du lieber Gott.
Und was es schlussendlich war, und es sind ganz, ganz komische Fehler, es hat nicht einfach nicht funktioniert, sondern das Bild war zum Beispiel einfach viel zu klein.
Ja.
Also wirklich ganz komische Sachen. Und niemand hat mir helfen können, auch nicht der Hersteller, wo ich das Gerät hergehabt habe und so weiter. Schlussendlich habe ich mich dann selber durchs Internet geklickt und herausgefunden, dass man die Firmware von dem Player updaten musste, weil der hat eine alte Firmware drauf gehabt, die irgendwie ein halbes Jahr alt war oder was. Und ich habe aber ganz eine neue Blu-ray-Disc gekauft, wo sogar auf der Disc, wenn man es genau angeschaut hat, auf der Hülle ist gestanden, braucht die neueste Firmware, weil es da irgendwelche Features drauf
und
hat.
Und schon sind sie drin gelaufen.
Genau.
Und schon ausgerechnet Sie als Computerspezialist.
Genau, irgendwie völlig irgendwie am Nerven zusammengebrochen. Oder? Und ich meine, ich habe mir immer gesagt, zum Glück habe ich das Ding nicht gekauft, sonst wäre ich durchgedreht. Das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Ist das Problem einigermaßen aus der Welt oder muss ich heute immer noch damit rechnen, dass mir das passiert? Oder anders gefragt, wie fertig ist der Standard?
Der Blu-ray-Standard ist fertig, aber ich muss schon sagen, das wird Sie und viele, viele Ihrer computerfreundlichen Zuhörer es nicht sehr freuen. Es ist halt schon so, dass der Einfluss des Benehmens der Computerindustrie auf die klassische Heimelektronik ein absolut desaströser ist. Denn solange es die klassische Heimelektronik für sich gab, hat man die Geräte gekauft, angesteckt und sie sind gelaufen.
Genau.
Dank des Einflusses der Computertechnik ist die Industrie daran, uns daran zu gewöhnen, dass wir halbfertige Geräte kaufen.
Genau.
Und dann werden irgendwelche Updates versprochen, die neue Bugs mit liefern und so. Das haben wir uns alle nicht gewünscht. Die Industrie sagt, wir sind gezwungen, aufgrund des Wettbewerbs unsere neuen Produkte so schnell wie möglich und noch schneller auf den Markt zu bringen. Und es gibt ja die Möglichkeit von Updates. Ich finde das eine nicht ungeheuer kundenfreundliche Einstellung. Aber okay, so ist die Welt inzwischen geworden. Wir drei werden sie nicht ändern können. Tatsache ist also schon, dass man, das heißt jetzt keine Blu-ray-Spezialität, dass man bei vielen, vielen Geräten der klassischen Heimelektronik heute vom Kunden erwartet, dass er bereit und auch in der Lage ist, Updates vorzunehmen. Was ihnen
nicht
passiert
ganz
trivial ist.
Was war in dem Fall. Also ich musste das Update am Computer vom Netz abladen, dann auf eine CD brennen. Und zwar im richtigen Format auf eine CD brennen, damit es dann auch im Blu-ray-Player richtig gelesen wird. Das ist nämlich auch erst beim zweiten Anlauf gegangen. Und dann, nachdem der Player sich dann ab der CD tatsächlich updatet hat, ist es gegangen. Und am Schluss hat mir übrigens der Hersteller noch gesagt, das Update, das ich drauf gespielt habe, sei gar nicht für den Player. Lustigerweise hat es aber funktioniert mit dem. Also es ist...
Also es hat am Schluss aus Versehen funktioniert.
Ja,
gut,
also.
Muss man nur festhalten, dass das natürlich nicht ein typisches Blu-ray-Problem ist, sondern ein Problem der gesamten Branche allgemein.
Gut, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit DVD, das hat es nicht gegeben damals, oder? Oder gibt es heute noch
nicht
DVD-Player?
Hat es damals kaum gegeben.
Das sind jetzt einfach genau die 10, 15 Jahre.
Das ist eine Entwicklung, die allgemein nicht ungeheuer erfreulich und praktisch ist, spricht aber wieder dafür, dass man, wenn man etwas kauft, sich von seinem Händler beraten lässt, das miteinander ausprobiert, installieren lässt, dann hat man auch jemanden, den man an der Gurgel packen kann, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte.
Genau.
Also,
beziehungsweise, also was ich würde als einer von den, einen kleinen Ratschlag am Rand, irgendwie, wenn ihr einen Blu-ray-Player kauft, fragt nach den Updates und fragt vor allem, kann sich die Kiste automatisch selber updaten?
Richtig.
Es gibt nämlich Player, die das können. Und wenn die das selber übers Netz machen, dann muss man sagen, sind wir schon einen rechten Schritt weiter.
Ja.
Eine Kiste, die das macht, ist zum Beispiel PlayStation 3.
Ja. Das bringt uns zu der Tatsache, dass es eben verschiedene Duftnoten von Blu-ray-Playern gibt.
Ja.
Die Duftnote 1.0 ist einfach die übliche. Die kann etliche Sachen, die kein DVD-Player konnte. Kann zum Beispiel zugleich zwei Bildströme und zwei Audioströme wiedergeben. Es gibt also zum Beispiel DVDs, Blu-ray-Discs, bei denen man anwählen kann, dass zusätzlich zum laufenden Film auf einem eigenen Fenster zum Beispiel der Kommentar des Regisseurs erscheint oder die Erklärung von einem Techniker, der die Special Effects gemacht hat.
Ja.
Diese Bilder kann man dann größer und kleiner machen. Die können auch einen separaten Ton haben, den man mit dem Originalton des Filmes mischen oder separat haben kann. Die Fähigkeit der Blu-ray-Disc, zwei Datenströme, Bild und Ton zugleich zu verarbeiten, führt auch dazu, dass man die Blu-ray-Disc für dreidimensionale Programme wird verwenden können. Nämlich ein Programm fürs linke Auge, ein Programm fürs rechte Auge. Gibt es noch nicht.
Ja.
Ist im Standard auch noch nicht festgeschrieben. Aber ich habe schon Prototypen gesehen, die so laufen. Also die Blu-ray-Disc ist ja überhaupt erst am Anfang ihrer Entwicklungsmöglichkeit. Ich meine, wir haben heute Blu-ray-Discs mit zwei Informationsschichten und 50 Giga Speicherkapazität. Ich war gerade in Japan und habe gespielt mit einem Prototypen, natürlich ein handgelismeter Prototyp, von einem Blu-ray-Gerät mit 16 Informationsspuren und resultierenden 400 Giga Kapazität. Ich sage nicht, dass es das nächstes Jahr schon zu kaufen geben wird. Ich sage Ihnen nur das als Beispiel dafür, dass die Blu-ray-Disc erst am Anfang ihre Entwicklungsmöglichkeit steht. Aber wir waren ja noch bei den Duftnoten.
Das könnte jetzt aber die Leute auch eher abschrecken, wenn man bedenkt, dass man quasi noch etwas dann kauft, wo noch ein halber, wie soll man sagen, noch in den Kinderschuhen steckt, oder?
Kinderschuhe kann man nicht sagen, das funktioniert ja.
Mhm.
Es funktioniert genauso, wie das Standard heute ist.
Ja.
Aber lassen Sie mich noch schnell sagen, die zweite Duftnote, die heißt BD Live. Und BD Live, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Das sind Geräte, die man ans Internet anhängt. Und nun können Sie parallel zum laufenden Film aus dem Internet noch zusätzliches Zeug runterladen. Zum Beispiel exotische Untertitel, die auf der Platte keinen Platz gehabt hätten. oder aktuelle Informationen darüber, was dieser oder jener Schauspieler im Moment gerade treibt oder wo er demnächst in der Schweiz zu sehen sein wird. Oder man wird an Spielen teilnehmen können oder an Wettbewerben. Man wird Devotionalien kaufen können und dergleichen mehr. Die ganze Einbindung vom Internet in die Blu-ray ist eine Sache, die so neu ist, dass noch niemand so recht weiß, welchen Stellenwert das am Schluss erreichen wird. Mhm. Es wird sicherlich viele Leute geben, die sagen, das brauche ich nicht, ich will den Film fahren, fertig, als Schluss. Aber auf der anderen Seite ändert sich gerade die Web-Community natürlich pausenlos und es ist schon denkbar, dass sich eine Generation von Leuten heranbilden wird, die eine ganz andere Einstellung zum Film und eine andere Einstellung zum Umgang mit einem Kinofilm entwickeln wird, die einen Film nicht einfach als Gott gegeben und von A bis Z unveränderlich anschauen werden, sondern die mit diesen zusätzlichen interaktiven Möglichkeiten kreativ spielen werden. Mhm. Das sind alles Sachen, die die Konkurrenten der Blu-ray-Disc nicht können. Und mit Konkurrenten meine ich nicht Diskformate, die es nicht mehr gibt, sondern die Konkurrenten um die Gunst des Zuschauers, zum Beispiel Downloads, ja, zum Beispiel Video on Demand oder zum Beispiel andere Distributionsformen von Filmen, wie zum Beispiel Flashspeicher, die schon angeboten werden mit Kinofilmen drauf. Das sind also alles zusätzliche Formate zur Distribution von Filmen, die irgendwo ihren Platz finden werden. Man muss sich immer fragen, was ist praktisch, was ist qualitativ meinen Ansprüchen entsprechend und was kann ich bezahlen?
Genau.
Und da wird Download natürlich in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Sie müssen sich vorstellen, dass die Swisscom ab übernächster Woche im Video on Demand 130 Filme in High Definition anbieten wird.
Übers Blu-Win TV.
Auf Blu-Win TV, selbstverständlich. Ja. Ob die Downloads einen sehr großen Marktanteil erringen werden, ist strittig. Ich meine, wenn Sie in Redmond fragen, wird Ihnen jeder sagen, dass es in 2-3 Jahren keine Platten mehr geben wird. Das haben Sie aber schon vor 10 Jahren gesagt und das hat nicht gestimmt, weil der Mensch natürlich die Dinge, die ihm am Herzen liegen, auch gerne in der Hand hat. Es ist einfach ein erotisches Vergnügen, in einem Buch zu blättern. Und es ist sehr viel weniger erotisch, das Buch auf einem Bildschirm zu lesen, auch wenn man ihn in der Hand halten kann.
Ja, also das ist mindestens eine Generationenfrage, würde ich sagen. Wobei ich da bei der jungen Generation nicht so viel Bedenken sehe, alles nur noch elektronisch zu machen.
Meinst du?
Eine andere Frage. Ich habe mal kurz geschaut, so bei diesen Player jetzt, was die so kostet. Bin jetzt einfach mal schnell auf einen Job gegangen. Dort habe ich gefunden, Player ab 200 Euro. Aber bis in einer Bandbreite bis zu 1'000 Euro. Was muss man ausgeben sinnvollerweise und auf was soll man achten?
Das ist eine so individuelle Sache wie der Kauf eines Fotoapparates, eines Autos, einer Flasche Wein oder was auch immer. Es ist eine Frage der Ansprüche einerseits und des Budgets auf der anderen Seite. Das lässt sich nicht absolut beantworten. Sicher kann man aber auch sagen,
was hat er für 1'000 dann fünfmal besser?
Es ist auf der einen Seite so, dass teure Geräte in der Regel solider gebaut sind, dass sie weitere Möglichkeiten bieten, wie zum Beispiel die Anbindung ans Internet, wie zum Beispiel Tonausgänge im 7.1-Format, ohne dass man also einen zusätzlichen Decoder hinten dran anwenden müsste. Man kann auf der anderen Seite aber schon auch sagen, dass selbst die preisgünstigsten Blu-ray-Player eine staunenswerte Bild- und auch Tonqualität liefern. Mhm. Also es ist nicht so, dass man einen schäbigen Kompromiss bekäme, wenn man sich jetzt einen preisgünstigen Blu-ray-Player kauft. Das ist nicht der Fall.
Okay.
Aber es ist eine Frage der Ausstattung des Gerätes und der Opulenz seiner Möglichkeiten und seiner Ausführung.
Ja. Jetzt ein Blu-ray-Disc selber, ein Film, ist ja dann auch teurer doch einiges als eine normale DVD. Bei Amazon kriege ich die aktuellsten, am meisten verkauften DVDs für im Schnitt 15 Euro. Bei der Blu-ray muss ich 20 Euro und mehr zahlen, zum Teil für neue Filme sogar bis 30. Wird der Preisunterschied mal noch kleiner?
Der wird mit jeder Sicherheit kleiner, denn die Preise, die heute für Blu-ray-Discs verlangt werden, das sind die Preise, die die DVD am Anfang gekostet hat. Mhm. Und die Preise von industriell gefertigten Konsumgütern sind ja im Wesentlichen abhängig von der Stückzahl der Fabrikation. Also in dem Moment, wo die Stückzahlen viel größer werden, wird man diese Dinge auch noch rationeller herstellen können und sie werden im Preis sinken. Das ist eine vollkommen normale Angelegenheit, das haben wir bei den Geräten schon gesehen und es wird bei der Software sicherlich nicht sehr viel anders sein.
Ja. Wir haben vorher schon von der PS3 ganz kurz geredet. Habt ihr etwas gebracht?
Ich denke absolut, ja.
Schon?
Ja. Die PS3 hat eine ganz, ganz hervorragende Verbreitung gefunden, bietet eine exzellente Preis-Leistungs-Relation und trägt sicherlich namhaft zur Popularität von Blu-ray bei, absolut, ja.
Okay. Jetzt, wer bis jetzt sehr zurückhaltend war, ist eigentlich die PC-Industrie. Also DVD findet man nach wie vor in jedem Computer eigentlich ein DVD-Brennlaufwerk. Ja. Bei den Blu-ray-Laufwerken ist es längst noch nicht so weit. Es gibt, ich glaube, einzelne Hersteller, die es schon machen, beziehungsweise es gibt ein paar externe Geräte.
Ja, auch das ist ganz bald? Simpel eine Frage von Preis und ist eine Frage von Nachfrage. Blu-ray ist erst am Anfang seiner Entwicklungsphase und am Anfang haben die Computer auch noch keine DVD-Laufwerke eingebaut gehabt. Das ist erst mit der Zeit gekommen und dasselbe erleben wir jetzt mit Blu-ray. Die normale Entwicklung, heute gibt es ein paar wenige Laptops, die schon Blu-ray-Brenner eingebaut haben. In ein, zwei Jahren wird das die selbstverständlichste Sache von der Welt sein. Wie es selbstverständlich sein wird, dass man sich keinen DVD-Player mehr kauft. Wenn mich heute jemand fragt, welchen DVD-Player soll ich mir kaufen, sage ich, bist du bescheuert? Gar keinen.
Ja.
Man kauft selbstverständlich einen Blu-ray-Player, weil das ist ein Gerät mit eingebauter Zukunft. Selbst wenn man heute noch gar nicht stapelweise Blu-ray-Discs kaufen möchte. Aber die Geräte haben ja eine gewisse Lebenserwartung und deswegen ist es richtig, wenn schon, dann nicht in die Vergangenheit zu investieren, sondern in die Zukunft. Umso mehr, als Blu-ray-Geräte ja vorzügliche DVD-Player sind und aus den DVDs noch mehr an Qualität herauskitzeln, als die meisten Original-DVD-Player können. Sowieso gute CD-Player. Viele spielen auch noch High-Definition-Movies ab, die man mit der eigenen Kamera gedreht hat. Also es spricht im Moment eigentlich alles für Blu-ray.
Mhm.
Und es macht, ich sage Ihnen, es macht einfach unglaublich Spaß.
Ja, wenn es dann mal
das läuft.
Also ich bin mich am Erholen von meinem letzten Erlebnis. Der Herr Jobs von Apple hat gesagt, bei der letzten Vorstellung vom letzten Computer, wo er gefragt wurde, wieso hat es kein Blu-ray-Laufwerk drin, hat er gesagt, es bereitet ihm Kopfschmerzen die Lizenzen. Also nicht unbedingt ein technisches Problem, sondern ein Lizenzierungsproblem. Ist das eine volle Ausrede oder hat das etwas...
Also er hat nicht völlig Unrecht, denn wenn Sie einen Spielfilm auf Blu-ray veröffentlichen wollen, dann ist das ein ziemlicher Papierkram, vor allen Dingen wegen der Zuteilung der Verschlüsselungs- und Entschlüsselungscodes AACS. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, da müssen Sie Verträge von etwa 136 Seiten unterschreiben und nach Möglichkeit auch vorher durchgelesen haben. Das ist auch so eine Geschichte, die jetzt in der Anfangsphase einfach echt unpraktisch und lästig und blöd ist. Das wird sich selbstverständlich auf Druck der Filmstudios, denen das zu blöd ist, mit der Zeit ändern. Und das wird einfacher werden und es wird preisgünstiger werden.
Aber im Computer geht es jetzt weniger darum, dass man unbedingt die Filme will am Computer schauen, sonst geht offenbar ist das Problem nur schon... Ein Brenner für Daten, Blu-ray dann nicht?
Also die Lizenzen für Abspielgeräte sind eine problemlose Angelegenheit. Da muss man sich keine Sorgen machen. Aber es gibt natürlich Computerhersteller, die nicht erfreut sind darüber, dass Blu-ray zwingend nach einem HDMI-Ausgang verlangt. Den braucht es aber, weil nur dort die notwendige Sicherheit gegenüber Piraterie einigermaßen gewährleistet werden kann.
Das wäre gerade noch ein anderes Thema, wo ich auch noch wieder drauf komme. Wie rigide ist denn jetzt das DRM im Vergleich zu der DVD? Also es gibt, glaube ich, immer noch die Ländercodes.
Also es gibt Ländercodes nach wie vor, auch bei Blu-ray, aber nicht 5, sondern nur 3. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es so, dass auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika etwa 2/3 oder 3/4 der Spielfilme, die veröffentlicht werden, ohne Ländercode-Beschränkung hergestellt werden, also problemlos auch in Europa abspielbar sind.
Das erhöht sich da auch die Konsumenten durchgesetzt?
Ja, das haben die Konsumenten durchgesetzt. Auch viele Filmstudios waren dagegen, dass man das zu restriktiv vornimmt. Und das führt dazu, dass bei uns natürlich jetzt das Angebot an Spielfilmen viel größer ist, als es sonst wäre.
Ja, Ich muss jetzt nicht mehr fragen. Sie sind klar der Meinung, wer jetzt einen Player kauft, soll einen Blu-ray-Player kaufen.
Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Die Frage ist, wer jetzt aber nicht unbedingt dringend einen neuen DVD-Player braucht, muss der schon einen Blu-ray-Player kaufen?
Ja, das kommt halt darauf an, wie die Ansprüche sind und was das Budget dazu sagt. Mhm. Nochmal zurück zum Anfang. Viele, viele, viele Leute in der Schweiz haben einen wunderbaren, großen, HD-tauglichen Bildschirm. Der schreit nach hochwertigem Futter.
Jawohl.
Und dieses hochwertige Futter bekommen sie nirgendwo besser als durch eine Blu-ray-Disc.
Also man müsste vielleicht umgekehrt sagen, wenn man keinen Blu-ray-Player kaufen will, dann darf man auch keinen HD-Fernseher kaufen sich, oder sich auf Weihnachten wünschen, weil das eine dann das andere nach sich zieht.
Naja, ich meine, HD-taugliche Fernseher können jede Menge verschiedener Quellen in hoher Qualität zeigen. Nicht nur Fernsehen, sondern auch das, was von Ihrem digitalen Fotoapparat kommt, von Ihrem Camcorder, von der PlayStation, vom Computer und dergleichen mehr. Ich meine, alles, was heute an Bildern in digitaler Form bewegt oder nicht bewegt vorliegt, liegt in HD-Qualität vor. Und das spricht dafür, dass man so blitzartig wie irgend möglich seinen Bildschirm durch einen HD-tauglichen Bildschirm ersetzt. Ob es jetzt dann auch sofort einen Blu-ray-Player dazu gibt. Naja, ich wünsche Ihnen das von Herzen, dass Sie unter dem Weihnachtsbaum einen vorfinden werden.
Also ich habe noch keinen und mal schauen, vielleicht irgendwann in den nächsten 2 Jahren.
Und wenn Sie gar nicht mehr weiter wissen und völlig verzweifelt sind wegen der Technik, wenden Sie sich vertrauensvoll an info@hdtvforum.ch. Dort gibt es Leute, die Ihnen helfen, firmenneutral.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Auskunft. Für alle, die schon Blu-ray-Player haben, weiterhin viel Spass damit. Für die sich es überlegen, überlegen es euch gut.
Genau.
Viel Spass und küsst die Hand allerseits.
Ja. So, das wäre der Digitag Nummer 78 gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören bis dahin. Nächste Woche geht es um Kleider kaufen via Internet. Bei uns werden 2 Damen zu Gast sein, die da ausführlich Auskunft geben können, die das offenbar exzessiv oder auch nicht ganz so exzessiv betreiben. Ja, hört rein.
Bleibt dran.
Feedback wie immer auf leben.tagesanzeiger.ch.
Schickt uns Audio-Feedback, bitte, 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 bitte.
Ja. Nicht auf Blu-ray, wenn es geht.
Nein, das könnte man nicht lesen. Und dann nicht in 6 Kanäle, weil wir haben höchstens Stereo dazu.
Ja, mehr können wir nicht bieten. Und eigentlich sind wir sowieso nur Mono am Schluss, oder?
Gespräch ist Mono, aber wenn ihr A-C hört, dann hören ihr immer noch unsere schönen Jingles in Stereo.
In Stereo, ja. Es ist Mono, aber nicht eintönig.
Genau.
Hoffen wir doch, ja. Also, schöne Woche, bis bald.
Macht's gut. Tschüss zusammen.